ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Ein stimmisches Hallo zum Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ann-Christine Schenten und das gestern war bereits der zweite Sturm dieser Woche. Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h und starker Regen fegten über Berlin und Teile Brandenburgs hinweg. RBB 24 Inforadio-Reporter Kaveh Kuroshi mit einem Überblick am Tag nach dem Sturm.
Die Feuerwehr war gestern im Dauereinsatz. In Berlin und Brandenburg rund 2000 Mal. Der Sprecher der Berliner Feuerwehr, Vinzenz Kasch.
In unserer Leitstelle gingen also tausende Notrufe ein. Da waren wir wirklich absolut an unserer Grenze und ein bisschen drüber hinaus. Das ist allerdings bei solchen Lagen so.
Bereits gestern Nachmittag liefen die Vorbereitungen auf den Sturm. Der deutsche Wetterdienst hatte gewarnt, die Berliner Feuerwehr erklärte den Ausnahmezustand Wetter und rief die freiwilligen Feuerwehren zu Hilfe. In Brandenburg waren vor allem der Norden und Westen betroffen, unter anderem Falkensee. Innerhalb kürzester Zeit kam ein heftiger Wind auf und stürzte Bäume um. Anwohner Peter Kissing kann noch immer kaum glauben, was hier passiert ist.
Es wurde ganz schwarz auf einmal. Ich bin dann rausgegangen im Wintergarten, habe geguckt, was passiert. Und dann haben wir gesehen, dass alles nur gewirbelt hat, ganz verrückt der Regen runtergekommen ist und der Wind ganz stark war. Und sowas habe ich in 65 Jahren, wo ich hier lebe, noch nie erlebt in Falkensee. So einen Sturm, so plötzlich und so stark.
Auch dieser Frau aus Hohenneuendorf war der Schreck noch deutlich anzumerken.
Bei uns die Bäume rausgerissen, halbiert. So schlimm, dachte die Welt ist Ende.
Noch am Donnerstagabend wurde der Tegeler Forst und das Waldgebiet sowie der Forst Spandau gesperrt. Es besteht weiterhin Gefahr durch herabfallende Bäume. Die Aufräumarbeiten könnten noch Wochen in Anspruch nehmen. Auch vor dem Betreten von anderen öffentlichen Grünanlagen wird gewarnt und der Brandenburger Landesbetrieb Straßenwesen teilte mit, dass auf den Land-, Kreis- und Gemeindestraßen mit herabstürzenden Ästen gerechnet werden müsse. Der Sturm hat auch viele Bahnstrecken getroffen. Die S-Bahn musste, so wie bereits am Montag, den Zugverkehr zeitweise komplett einstellen. In Frohnau blockierten rund 20 Bäume die Bahngleise, weshalb mehrere hundert Passagiere aus einer S-Bahn evakuiert werden mussten. Auch die Fernverbindungen nach Hamburg und Hannover waren zeitweise gesperrt. Mittlerweile wurden die Sperrungen jedoch wieder aufgehoben. Auf einzelnen Strecken müssen Fahrgäste aber noch den ganzen Tag mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen.
Jetzt blicken wir in die Brandenburger Landespolitik. Statt Bürokratie, Demokratieabbau, das werfen die Umweltverbände in Brandenburg den Abgeordneten vor, weil ein neuer Gesetzesentwurf ihre Einspruchsrechte etwa bei Bauvorhaben einschränken will. So soll, so will es der Gesetzesentwurf, mehr Tempo in Genehmigungsverfahren kommen. Darüber berichtet Nico Hecht.
Das Seerosenfeld im Naturschutzgebiet Zernsee in Werder ist ein Beispiel, wie gründlich Naturschutzregeln in Brandenburg künftig beachtet werden könnten. Dort hatte ein Tourismusunternehmer eine Marinasteganlage errichtet, genehmigt von Kreisbehörden. Der BUND hatte dagegen geklagt und in zwei Instanzen Recht bekommen. Trotzdem steht der Steg weiter, denn die Behörde hat den BUND-Widerspruch, so die Brandenburg-Chefin Franziska Speerfeld, immer noch nicht entschieden.
Tatsächlich kann man auch spekulieren, ob jetzt die unteren Naturschutzbehörde, trotz der zwei Gerichte, die schon gesagt haben, wir haben Recht, ob wir jetzt darauf pokern, zu warten, bis das neue Gesetz in Kraft ist und sagen können, ja, Edge, jetzt könnt ihr halt nicht mehr klagen. Wir wissen, es ist falsch, aber wird trotzdem gemacht.
Denn das sieht der Gesetzentwurf vor, die Klagerechte der anerkannten Naturschutzverbände beschränken. Die BUND-Vorsitzende kritisiert, dass damit die Mitsprache und die Beteiligung der Naturverbände bei Genehmigungen verhindert werden soll. Und das, obwohl die Erfahrungen zeigen, dass die Naturschutzbehörden in den Kreisen allein den Schutzgesetzen nicht genügend Geltung verschaffen würden. Die Naturschutzverbände hätten zudem für ihre Einsprüche auch nur 4 Wochen Zeit bisher gehabt. Große Zeitgewinne für Genehmigungsverfahren, die oft Jahre in Anspruch nehmen würden, stehe hier auch gar nicht in Aussicht, zu Speerfeld. Der Gesetzentwurf der regierenden SPD- und BSW-Fraktion sei vielmehr ein Angriff auf die Mitspracherechte, ein Demokratieabbau. Das könne André von Ossowski vom BSW sogar ein Stück weit verstehen, sagt er. Ohne Grüne und Linke hat der Umweltschutz kaum starke Fürsprecher im Potsdamer Parlament. Auch das gibt von Ossowski zu.
Es fehlt eine Stimme, die dies bestimmt anders gesehen hätte. Da haben Sie recht. Sie wäre aber vielleicht auch in der Opposition. Und insofern wäre nur die Diskussion darüber vielleicht noch intensiver gewesen. Aber sie wäre nicht mehr in der Mitbestimmung gewesen und in der Entscheidung, wie Sie sehen am Wahlergebnis.
Tatsächlich stehen auch die Oppositionsparteien CDU und AfD hinter der Klage. Beschränkung für Naturschutzverbände. Lars Hünig von der AfD ist das Schmunzeln und die Verwunderung darüber, wie weit die Rot-Lila-Koalition die Rechte der Umweltverbände eindämmen will, deutlich anzuhören.
Das, was man heute gemacht hat, ist weniger Bürokratie und deswegen begrüßen wir das zu 100%. Ja. Das hätten wir uns ja nicht getraut, das komplett abzuschaffen.
Die Umweltverbände versuchen nun mit einer Petition die Pläne noch zu stoppen. Die Fraktionen könnten Mitte Juli im Landtagsplenum den Gesetzentwurf beschließen.
Der Beitrag von Nico Hecht. Jetzt wieder nach Berlin. Im letzten Jahr raste ein Autofahrer mit fast Tempo 90 über die Fahrrad- und Busspur der Leipziger Straße in Berlin-Mitte. Er erfasste und tötete dabei eine Mutter mit ihrem Kind. Heute ist der über 80-jährige Fahrer vom Amtsgericht Tiergarten zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling fasst zusammen.
Es ist eine Tragödie, sagte die Vorsitzende Richterin zu Beginn der Urteilsbegründung. Eine Mutter und ihr 4-jähriger Sohn im Kinderwagen waren vom Angeklagten, der mit 89 Stundenkilometern auf dem Radweg am Stau vorbeifuhr, erfasst und getötet worden. Der heute 84-jährige litt unter einer schweren Herzerkrankung und habe das gewusst, hieß es im Urteil. Gerichtssprecherin Inga Wahlen.
Den eigentlichen Schuldvorwurf hat das Gericht darin gesehen, dass der Angeklagte in das Auto gestiegen sei, die Fahrt begonnen hat, obwohl er gewusst habe, dass er an einem körperlichen Mangel, an einer Krankheit gelitten hat und weiterhin leidet, die jederzeit dazu führen kann, dass er Ausfallerscheinungen erleidet. Er habe gewusst, dass er nicht in der Lage war, ein Fahrzeug sicher zu führen.
Während eines Herzanfalls, möglicherweise mit einer kurzen Ohnmacht und Verkrampfung seiner Muskeln, habe der angeklagte Autofahrer deshalb die Geschwindigkeit gesteigert und habe den tragischen Unfall verursacht. Der Ehemann und Vater des getöteten 4-jährigen Sohnes musste zusehen, als der Unfall in der Leipziger Straße geschah, ebenfalls die Schwester der Getöteten. Alle zusammen hatten über das verlängerte Wochenende Berlin erkunden wollen. Jetzt sei die belgische Familie zerstört. Der Ehemann und Vater mache sich Vorwürfe, dass er seiner Frau zum Geburtstag die Reise nach Berlin geschenkt habe. Stefan Meunier vertrat den Mann und die Schwester der Getöteten im Prozess als Nebenklageanwalt.
Das Befinden beider ist furchtbar. Also letztendlich hat mein Mandant seine Ehefrau und sein einziges Kind verloren. Er war von Schicksalen durchaus geprägt, weil er davor noch seine Schwester ein paar Jahre zuvor verloren hatte und jetzt vollkommen alleine ist, war nicht in der Lage zu arbeiten, musste praktisch ein Jahr bei seiner Cousine wohnen, weil die auch Angst hatten, dass da suizidale Gedanken eine Rolle spielen könnten, damit er überhaupt wieder ins Leben zurückkehrt. Bislang konnte er seinen Beruf als Feuerwehrmann überhaupt nicht mehr nachkommen.
Schon lange vor dem tödlichen Unfall hatte der Angeklagte erfahren, dass er schwere Herzrhythmusstörungen hatte. Er war mehrfach umgefallen, ohnmächtig geworden, ein paar Minuten lang eingeschlafen. Verteidiger Thomas Schäferlein.
Da wurde ihm dann gesagt, er benötigt einen Herzrhythmmacher. Und er befand sich da in einer Ausnahmesituation, weil seine Frau im Sterben lag. Und er hatte sie bis zum Tod gepflegt und versorgt. Und sah sich da nicht in der Lage, auch wenn es nur ein paar Tage gewesen wären, ins Krankenhaus zu gehen.
Inzwischen trägt der Angeklagte einen Herzschrittmacher und gab nach dem Unfall mit 2 Todesopfern seinen Führerschein endgültig ab.
Der Beitrag von RBB-Gerichtsreporter Ulf Morling.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB. Und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Vielleicht haben Sie sie auch schon mal bemerkt. Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die alle im selben Look rumlaufen. Pfadfinder nennen es Kluft. Die Pfadfinder sind tatsächlich die weltweit größte Jugendbewegung. Aber was genau machen sie hier bei uns in der Region? Zum Beispiel nach Rheinsberg fahren. Gerade sind 40 Kinder eines Pfadfinderstamms aus Berlin-Pankow mit dem Zug hier angekommen, zusammen mit ihren 7 Betreuern. Es sind die Plejaden, sie nennen sich nach dem gleichnamigen Sternenhaufen. Frage an die Gruppenleiterin Madita, wie war die Fahrt?
Turbulent auf jeden Fall. Also wir haben eine Bahn verpasst, und dann, aber wir haben es irgendwie hergeschafft.
Da stehen sie nun, die meisten schon in der pfadfindertypischen Kluft. Blaues Oberteil, Halstuch und das Logo des Plejadenstamms mit Sonne, Mond und Sternen. Der kleine Friedrich mag das.
Ich finde das tatsächlich sehr gut, weil wir haben halt, es gibt einem so ein Gefühl von Eintracht und Zusammenhalt.
Doch an ihrem Ziel ist die Gruppe noch nicht. Es gibt ein Problem. Bis zum Zeltplatz sind es noch 15 Kilometer und der letzte Bus ist weg.
Wir spielen eine Runde Chup Chup Banana.
Ja.
Stopp, stopp! Ich glaube, es wissen ein paar Leute nicht, wie das Spiel geht.
Was die Kids jetzt brauchen, die Gruppenleiter wissen es. Sie sind jung, alle zwischen 15 und 19. Das gehört zum Konzept. Noch einmal Madita.
Motto ist einfach Jugend leitet Jugend und da sind wir einfach so nah wie möglich an den Kindern dran, auch an deren Altern und können die einfach besser verstehen. Und ich glaube, es ist einfach wichtig für Kinder auch so einen Raum zu haben, wo sie nicht quasi kontrolliert werden von viel Älteren und dass sie einfach mal sein können, wer sie wollen.
In Windeseile haben die Gruppenleiter alles organisiert. Freundliche Menschen fahren die Gruppe mit ihren Autos zum Zeltplatz. Religiös orientiert wie andere Pfadfinder ist die Berliner Gruppe nicht. Doch die Ursprungsidee von vor über 100 Jahren bleibt. Gemeinsam draußen sein, die eigene Persönlichkeit weiterentwickeln und Neues lernen. Die Kids lieben es.
Ich finde toll, dass, wie heißt das, man richtig viele Leute kennenlernt und alle zusammen nett sind. Und dass man so viel erlebt, das finde ich richtig schön.
Ich finde insgesamt die Fahrt toll. Wir haben auch meistens so Themen. Ich freue mich auch auf die Singerunde. Wir machen immer in der Jote, machen wir so Singerunden, wo wir dann alle gemeinsam singen und so.
Die Jote muss aber erstmal aufgebaut werden. Ein Zelt aus Stoff und Holz. Natürliche Materialien stehen hier hoch im Kurs. Geschlafen wird dann auch nicht auf Isomatten, sondern auf Fellen. Jeder bekommt eine Aufgabe. Alle müssen mit anpacken, auch beim Kochen. In den nächsten 4 Tagen werden die Kinder außerdem über Demokratie sprechen, spielerisch ihre eigenen Parteien und ihr Parlament gründen. Doch für heute ist erstmal alles geschafft. Sie treffen sich am Steg am See beim Sonnenuntergang zum Reden und zum Singen. Übrigens, die Plejaden treffen sich auch regelmäßig in Berlin. Und weil sie gerade ein Problem mit ihren Räumlichkeiten haben, suchen sie ein neues Zuhause, ein Stammesheim. Wenn Sie mehr Infos dazu wollen oder helfen möchten, gucken Sie auf die Seite www.plejaden-berlin.de.
Nur noch was Kulturelles. Seit Jahren ist das Jüdische Museum Berlin mit einem kleinen Tourbus unterwegs, um Kinder und Jugendliche einzuladen, etwas über jüdische Kultur zu erfahren. Zurzeit ist das Team in Brandenburg unterwegs. Fred Pilarski hat das Projekt besucht.
Eine Menge Kisten in einem Kreis, dahinter Schülerinnen und Schüler der Spreeoberschule Fürstenwalde. Die Aufgabe, einen Gegenstand aus der Kiste wählen, studieren und in die Mitte des Kreises bringen. Ian hat einen goldglänzenden Stab herausgesucht mit einem Zeigefinger vorne dran.
Das ist ein Torazeiger, weil man die Tora nicht mit der Hand anfassen darf, weil das eine heilige Schrift aus dem Judentum ist.
Wisst ihr, was die Tora ist?
Die heilige Schrift der Juden. Workshopleiter Jan Beckmann zeigt die Nachbildung einer Tora-Rolle. Was drinsteht, kommt manchen bekannt vor. Adam, Eva, Moses.
Wir haben die gleichen Geschichten. Ich bin Christ und dadurch dachte ich mir dann halt, an sich müssten wir doch uns auch gar nicht streiten.
Findet Ians Mitschüler Theis. Der Schulhofalltag aber sieht anders aus, erzählt Ian.
Einige haben auch wirklich rumgebrüllt über den Schulhof, dass Juden scheiße sind.
Ians Mitschülerin Lena ist noch etwas geschockt von dem, was ihr ein paar Achtklässler zugerufen haben sollen, bevor sie in den Workshop ging.
Die haben alle gesagt, ja, scheiß Juden, so, die müssen verbrannt werden, vergast werden. Ist schon krass, sowas zu hören.
Workshopleiter Jan Beckmann macht sich keine Illusionen, dass außerhalb seiner Veranstaltungen ganz anders gesprochen wird.
Hier muss man immer so ein bisschen auch gegen eine Mauer des Schweigens ankämpfen. Es gibt ein gewisses Tabu über diese Themen zu reden. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass wir das versuchen und zumindest anbieten.
Die Lehrerin Sarah Lüdecke macht keinen Versuch, die Lage an der Fürstenwalder Spreeoberschule schönzureden. Die Fachlehrerin für politische Bildung hat die Workshops mit dem Jüdischen Museum angeregt.
Wahrscheinlich auch in ganz Brandenburg ist das Thema Antisemitismus ja wirklich ein großes Thema. Und uns ist deshalb auch so besonders wichtig, dass man aktiv wird und eben Sachen auch ganz bewusst sich ins Haus holt und Projekte macht, dass man eben dagegen arbeitet.
Die Workshops mit dem Jüdischen Museum sind übrigens gut gebucht und finden bundesweit statt. Interessierte Schulen sollten sich rechtzeitig anmelden.
Der Beitrag von Fred Pilarski. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.